ARD.
In erster Linie zählt der Geschmack, aber wir versuchen möglichst nachhaltig zu arbeiten.
Ich finde auch cool, dass man in der Mensa hier merkt, dass sie auf Regionalität und Saisonalität achten. Also ich habe eben im Winter dann doch mehr Grünkohl und wenn Rhabarberzeit ist, dann gibt es super viel Rhabarberkompott.
Wir rechnen etwa mit 16 bis 18 Millionen Mittagessen pro Tag. Dann kann man einfach aufgrund der schieren Menge feststellen, wenn alle diese Institutionen gesundheitsförderlich und nachhaltig produzieren würden, dann hätte das unglaubliche Effekte, weil hierdurch das Klima deutlich weniger geschädigt würde, als es bislang der Fall ist.
Schon mal was von Schnipo gehört? Schnitzel mit Pommes führt bei uns in der NDR-Kantine immer zu langen Schlangen. Oder natürlich Currywurst oder Spaghetti Bolo. Sie alle haben eins gemeinsam. Sie sind weder besonders gesund noch gut fürs Klima. Dabei ließe sich fürs Klima ganz schön was reißen, wenn in Kantinen anderes auf den Tisch käme. Täglich geht es schließlich deutschlandweit um Millionen Portionen. Aber keine Sorge, wir wollen euch nicht euer Schnitzel verbieten. Um klimafreundlich zu essen, müssen wir nicht alle gleich Vegetarier oder gar Veganer werden. Hier gilt, wenig hilft viel. Beziehungsweise weniger Fleisch hilft schon eine Menge. Und am einfachsten wäre es natürlich, wenn in Kantinen gleich möglichst klimafreundlich für uns gekocht würde. Denn nicht nur Arbeitnehmer gehen in die Kantine, Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene essen täglich in den Mensen und Cafeterien von Schulen und Unis oder bekommen sogar schon in der Kita Gemeinschaftsverpflegung. Auch viele Essgewohnheiten entwickeln sich hier. Wir wollten deshalb wissen, wie viel können Kantinen zum Klimaschutz beitragen und was genau braucht es dafür? Um das herauszufinden, ist meine Kollegin Claudia Plass in eine Kantine gegangen, die schon vieles sehr gut macht. Die Mensa der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg. Ich bin übrigens Susanne Tappe aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion und ich sage jetzt Hallo und herzlich willkommen.
NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
Hallo Claudia.
Hallo Susanne.
Die wichtigste Frage zuerst. Hat's denn geschmeckt?
Ja, es war wirklich gut. Ich habe mich für gebratene Nudeln mit Rührei und Gemüse entschieden.
Ja, bei gebratenen Nudeln, da kann man ja auch nicht viel falsch machen, ne? Aber Claudia, bevor du uns gleich mitnimmst zu den gebratenen Nudeln in die Großküche, lass uns doch noch mal ganz kurz die Dimension und damit auch das Potenzial von Kantinen klarkriegen. Täglich essen bundesweit etwa 16 bis 18 Millionen Menschen in einer Kantine, haben wir gehört. Das ist schon eine Menge, ne?
So viele sind es geschätzt, ja. Du hast es ja eben schon aufgezählt, wer das so ist. Angefangen von Kita-Kindern über Schülerinnen und Schüler, Studierende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Klinikpatienten bis hin zu Senioren. Eine ganze Menge Menschen also, die einen großen Unterschied machen können, wenn es um gesundes Essen geht, das auch noch gut ist fürs Klima.
Bislang ist unsere Ernährung aber nicht besonders klimafreundlich.
Ja, davon kann man ausgehen. Bei Ernährung denkt man ja erstmal an Landwirtschaft, Obst- und Gemüseanbau, Tierhaltung. Das alles sorgt schon für eine Menge Emissionen, ist aber noch längst nicht alles. Rechnet man zu den Emissionen aus der Landwirtschaft noch den Transport von Lebensmitteln dazu, die Verarbeitung, die Kühlung, Lagerung, Zubereitung, dann entstehen hierdurch bis zu 37% aller CO2-Emissionen weltweit. Das ist mehr als ein Drittel.
Erschreckend. Ihr seht, das Thema Ernährung ist aus Klimasicht ein sehr komplexes Problem. Aber wir brauchen Lösungen, keine Probleme. Deswegen schauen wir uns heute an, wie sich zum Beispiel Transportwege verkürzen lassen. Es in der Großküche weiter zischen und dampfen kann, aber eben mit weniger CO2-Emissionen. Und wir klären, wie viel Fleisch man noch essen darf, wenn einem das Klima am Herzen liegt. Nun aber ran an den Speck, im wahrsten Sinne des Wortes, und ab in die Unimensa. Wie viele Mensen gibt's denn eigentlich deutschlandweit und wie viele Studierende essen da täglich, Claudia?
Wenn man Kantinen und Cafeterien zusammenzählt, dann gibt es laut den Betreibern, den Studierendenwerken, mehr als 900 solcher Einrichtungen. Und etwa 660.000 Studierende essen da jeden Tag. Das ist die Zahl, die sich aus statistischen Angaben und Befragungen ergibt.
900 Mensen, das sind eine ganze Menge. Warum bist du ausgerechnet nach Oldenburg gefahren?
Na, Unimensen sind ohnehin oft bestrebt, nachhaltig zu produzieren. Einfach, weil viele junge Leute das wollen und zunehmend ein Bewusstsein dafür entwickeln. Jetzt stand ich also vor der Wahl. Welche Unimensa soll ich besuchen? Ich habe mich für Oldenburg entschieden, einfach weil nachhaltig produziertes Essen dort schon eine ganz lange Tradition hat und die entsprechend weit sind. Unter anderem wird dort schon lange Wert darauf gelegt, Fleisch aus artgerechter Tierhaltung zu beziehen. Es gibt an der Uni Oldenburg übrigens insgesamt 6 Mensa-Standorte. Ich war am größten auf dem Campus, dem zwischen Bibliothek und Sportzentrum. Dort am Standort Uhlhornsweg habe ich mich mit Marc Parkmann verabredet. Er leitet die Mensa dort. 3500 Essen werden in der Großküche im Schnitt pro Tag zubereitet. Im Wintersemester sogar etwas mehr, nämlich ungefähr 4000 Essen. Parkmann, weiße Kochjacke, schwarzes Käppi, hat mich also durch seinen Arbeitsbereich geführt.
Wir gehen einfach mal durch die Küche, dann kann ich so ein bisschen erklären. Hier bereiten wir Pasta vor. Da ist der junge Mann jetzt schon dabei, das Rührei für das Pastagericht vorzubereiten. Alles frisch.
Marc Parkmann, Mitte 50, er leitet die Mensa in Oldenburg seit etwa 10 Jahren. Vorher war er in der gehobenen Gastronomie tätig, wie er mir erklärt hat. Unter anderem in Berlin, München, in Frankreich.
Warte mal, ein Gourmet-Küchenchef in einer Unimensa?
Da habe ich auch erst mal gestaunt. Aber der Wechsel von feinen Speiserestaurants zur Unimensa, das war eine bewusste Entscheidung, hat er mir erzählt. Er selbst kommt ursprünglich aus der Nähe von Oldenburg. Außerdem waren für ihn die Arbeitszeiten ein ganz wichtiges Argument, diese Stelle anzunehmen. In der Gastronomie ist ja eine 6-, manchmal sogar 7-Tage-Woche als Küchenchef keine Seltenheit. Auch bei ihm war das so. Und jetzt hat er am Wochenende frei und kann auch Urlaube mit seiner Familie planen. Aber klar, er gibt zu, es war schon auch eine ganz enorme Umstellung.
Und dann ist es schon ein sehr großer Schritt. Zum einen mit dem extrem großen Team. Wir sind fast 50 Leute hier. Ja, und dann ist einfach, natürlich sind die Möglichkeiten irgendwo beschränkt. Wir versuchen möglichst frisch die Sachen alle an den Start zu bringen. Aber natürlich kann ich nicht alles à la Menü zubereiten, so ungefähr. Und das war so etwas, was ich tatsächlich erstmal lernen musste.
Aber er bereut den Jobwechsel nicht. Das wurde schon sehr deutlich bei meinem Besuch. Parkmann wirkte sehr engagiert und ich hatte den Eindruck, es ist ihm wirklich ein Anliegen, jeden Tag mit seinem Team für ein leckeres, gesundes und frisch zubereitetes Mittagessen zu sorgen.
In erster Linie zählt der Geschmack, aber wir versuchen möglichst nachhaltig zu arbeiten.
Und dann standen wir also zwischen Töpfen und Bratflächen, wo es zwischendurch auch so richtig dampfte und zischte und wo der Mitarbeiter das Rührei auf einer riesigen Fläche in kleine Stücke gehackt hat. In anderen Abteilungen der Großküche standen Bottiche voll mit Gurken und Tomatenstücken, fertig für den Bauernsalat mit mediterranem Knoblauchdip. Das sah sehr lecker aus.
Gut, was gibt es? Gurke, Tomate, Salat?
Und der Dip nachher dazu, genau. Wahrscheinlich die Omas jetzt gerade Rucola als Kraut sozusagen. Rucola ist ja kein Salat, sondern ist ja eigentlich ein Kraut. Der kommt jetzt mit rein in den Dip noch, in den mediterranen Dip.
Und woher kommt das alles? Gurke, Tomate, Salat? Das ist ja auch wichtig für die Klimabilanz.
Stimmt. Und deswegen stand ich schon Stunden, bevor ich mit dem Mensa-Chef Marc Parkmann in der Küche war, an der Laderampe hinter der Mensa, als die Waren angeliefert wurden. Um 7 Uhr rollte der erste LKW an die Rampe, kurz danach kam der zweite, ließ die Ladeklappe runter. Dann wurden Rollcontainer voll beladen mit Tiefkühlware, Fleisch, Milch, Obst und Gemüse abgeladen. Die Ware sortiert und gezählt.
Was haben wir hier?
Hier ist Rucola drauf. Rucola und verschiedene Sachen für das Gericht heute.
Das ist ein wichtiger Teil des Konzepts. Die frischen Lebensmittel, Milch, Joghurt, Obst und Gemüse, die kommen zum großen Teil aus der Region. Obst und Gemüse unter anderem über einen Lieferanten, der in Bremen seinen Sitz hat. Der wiederum bezieht die Ware nach eigenen Angaben aus einer Erzeugergemeinschaft und verschiedenen Höfen in der Nähe von Bremen. Auch die Milchprodukte werden regional eingekauft. Die Biomolkerei Delves ist von der Uni Oldenburg so ungefähr 65 Kilometer entfernt. An dem Morgen, an dem ich da war, wurden 160 Liter Milch und 30 Kilo Joghurt angeliefert. Parkmann hat mir später erzählt, dass seine Vorgänger da schon in den 1980er Jahren ganze Arbeit geleistet hätten.
Unsere Vorgänger hier haben da unwahrscheinlich viel aufgebaut. Vor 30 Jahren gab es diese ganzen Lieferketten überhaupt noch nicht. Die sind wirklich zu den einzelnen Produzenten gegangen, haben gesagt, Mensch, könnt ihr euch nicht vorstellen, was sich der Bauer sozusagen, dass ihr für uns Gemüse anbaut. Und dass dann ein Gemüselieferant kommt, das abholt und für uns vielleicht verarbeitet oder uns halt beliefert damit und so weiter und so fort. Da haben die wirklich Pionierarbeit geleistet.
Regionalität ist ja so wichtig für die Klimabilanz von Lebensmitteln, weil der Transport mit Fliegern, Schiffen oder auch mit LKW natürlich sehr viel Sprit verbraucht und deshalb einfach nicht klimafreundlich ist.
Kurze Lieferwege, stimmt, sind besser, weil dann weniger CO2 ausgestoßen wird. Das ist das eine. Für Marc Parkmann spielt aber grundsätzlich der enge Kontakt zu den Lieferanten eine ganz wichtige Rolle, hat er mir gesagt. Was ja auch nachvollziehbar ist. Denn wenn man frische Lebensmittel aus der Region verarbeiten will, dann hängt ja eben vieles an den Lieferbeziehungen. Und manchmal muss man dann eben auch flexibel sein. Wenn ein Lieferant mal frisches Gemüse zum Beispiel nicht in der Menge liefern kann, wie Parkmann das braucht, dann muss er eben kurzfristig umplanen. Dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man seine Lieferanten gut kennt. Aber zurück zum Klima. Der Transport ist noch nicht alles. Auch Bohnen in der Dose sind eben nicht so gut wie frische Bohnen wegen ihrer Verpackung.
Stimmt. Aber wer braucht auch Dosenfraß, wenn man frisch in der Mensa essen kann? Deswegen zurück in die Küche. Hattest du eigentlich da auch brav eine Schürze um, Claudia?
Nein, aber ich musste so einen dünnen weißen Schutzanzug überziehen. Außerdem eine Haube über den Kopf und meine Schuhe, die steckten in diesen Plastiküberzügen.
Entzückend, aber aus Hygienegründen wahrscheinlich notwendig.
In der Tat. Zum Salat, da gab es übrigens einen Grünkohl-Hanfbratling. Das war das vegane Menü. Der Trend zu veganer Ernährung, der ist an der Uni deutlich zu spüren, hat mir Küchenchef Parkmann erzählt.
Wir sind mittlerweile bei knapp so 50% veganem Essen, was wir verkaufen. Aber wir versuchen natürlich für alle was anzubieten. Aber vegan ist schon ein ganz, ganz großer Teil unseres Angebots. Deshalb ist auch immer mehr Speisen, wo wir praktisch, die vielleicht vorher vegetarisch oder ähnliches gekocht wurden, wo wir jetzt sagen, okay, dann kochen wir das vegan. Ja, indem wir zum Beispiel eine pflanzliche Sahne benutzen oder ähnliches.
Und sagen Ihnen das die Studierenden? Oder?
Ja. Also die Veganer sind da relativ laut, kann man sagen, weil sie natürlich auch keine Alternative haben. Also wenn ich mich vegan ernähren will, kann ich nichts von dem anderen essen. Ein normaler Esser kann natürlich immer auch meinetwegen eine vegane Panna Cotta essen oder so. Das ist dann kein Problem. Der oder die Veganer können es eben nicht. Die sind wirklich darauf angewiesen, ein veganes Essen zu bekommen. Deshalb haben wir eben mittlerweile, das ist jetzt seit 3-4 Jahren ungefähr, haben wir verlässlich praktisch jeden Tag auch dieses vegane Essen. Und es wird halt immer mehr.
Und war das schwierig, sich umzustellen, auch vom Denken und vom Zubereiten?
Ja, das ist schon. Also wenn man sich selbst nicht vegan ernährt, dann ist das schon ein gewisser Step, den man da gehen muss. Aber das haben wir wirklich gut gemacht. Also natürlich war es nicht einfach, mit den Alteingesessenen so diese Richtung mitzugehen. Aber mittlerweile sind da wirklich alle happy und machen das gerne und stehen auch dazu.
50% vegan wird an der Unimensa gegessen. Das ist ja Wahnsinn.
Das hat mich auch überrascht, aber klar, die jungen Leute gehen da voran. Das wird auch im jüngsten Ernährungsreport des Bundeslandwirtschaftsministeriums deutlich. Demnach ernähren sich 6% der Jüngeren, also der 14- bis 29-Jährigen, vegan. Bei den Älteren, da sind es deutlich weniger, nämlich nur 1%. Der Ernährungsreport kommt jedes Jahr raus und basiert auf einer Forsa-Befragung.
Ja, und in der Unimensa, da greifen offensichtlich dann auch Flexitarier gerne mal beim veganen Gericht zu. Für die alteingesessenen Mitarbeiter in der Küche war das eine Umstellung, haben wir schon gehört. Das kann ich mir gut vorstellen. Da muss man sich ja schon an die eine oder andere neue Rezeptur und neue Geschmäcker gewöhnen, ne?
Ja, das hat Herr Parkmann ja auch eben erzählt. Die Akzeptanz beim Küchenpersonal, die ist inzwischen offenbar sehr hoch. Das heißt aber nicht, dass alle ihr persönliches Essverhalten geändert hätten. Da komme ich nochmal zurück auf die Grünkohl-Hanf-Bratlinge. Ich habe einer Mitarbeiterin über die Schulter geschaut. Die hat mit 2 Wendern die Bratlinge auf einer großen Fläche vorgebraten. 1 Wender in jeder Hand. Das ging übrigens sehr schnell und sah sehr geübt aus.
Geplant sind 900 und 1000 haben wir jetzt auf dem Wagen. 900 Mal müssen wir das umdrehen.
Und dann haben Sie einen lahmen Arm?
Nee, nein. Ich bin schon seit fast 38 Jahren da und das ist schon Routine bei mir.
Sie selbst würde sich aber eher für ein Fleischgericht entscheiden, hat sie mir erzählt.
Ja, Grünkern plus Hanf, das ist jetzt ja auch sehr speziell, bestimmt nicht jedermanns Sache. Und es muss ja auch nicht jeder gleich Veganer werden. Es wäre schon viel gewonnen, wenn alle etwas seltener Fleisch essen würden.
Tatsächlich ist es so, dass der Fleischkonsum seit Jahren zurückgeht. Im Ernährungsreport des Bundeslandwirtschaftsministeriums gibt aktuell knapp jeder 4. an, täglich Fleisch zu essen. Vor 9 Jahren war es noch gut jeder 3. Für den Rückgang gibt es mehrere Gründe. Mehr Bewusstsein für die eigene Gesundheit, aber auch Klima- und Umweltschutz und natürlich, dass mehr Leute sich Gedanken ums Tierwohl machen.
Wo auch immer die Motivation herkommt, weniger Tierisches ist auf jeden Fall gut fürs Klima. Denn in der Tierhaltung werden für die Produktion von Fleisch und Milch viele Treibhausgase ausgestoßen. Das Umweltbundesamt hat das mal für Deutschland berechnet und da kam raus, insgesamt ist die Landwirtschaft für bis zu knapp 9% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Einen großen Teil, nämlich 2/3 davon, machen Methanemissionen aus. Methan entsteht zum Beispiel durch die Verdauung bei Rindern und Schafen, also bei Wiederkäuern. Und Methan ist rund 28 Mal klimaschädlicher als CO2. Zusätzlich entstehen viele Treibhausgase, vor allem Lachgas, bei der Düngung der Felder. Und da ist es jetzt egal, ob darauf Getreide für uns Menschen angebaut wird oder eben Futter für die Rinder und Schafe.
Und nicht zu vergessen, für landwirtschaftliche Flächen wurden in der Vergangenheit oft andere, ökologisch wertvolle Flächen umgewandelt. Moore zum Beispiel, die ja eigentlich wichtig sind zur CO2-Speicherung.
Tierische Produkte haben also tatsächlich in vielerlei Hinsicht eine schlechte Klimabilanz. Aber ich verstehe auch, wenn man nicht komplett darauf verzichten will. Ich zum Beispiel, ich bin Vegetarierin, aber ich muss gestehen, ich liebe Käse und deswegen wird aus mir wohl keine Veganerin mehr. Erfreulicherweise bringt aber schon eine gute Mischung viel fürs Klima und es gibt sogar eine wissenschaftlich fundierte Anleitung dafür. Die schauen wir uns jetzt mal kurz an. Mehr Obst und Gemüse, mehr Hülsenfrüchte und Nüsse, dafür weniger Fleisch und weniger Zucker. Die Planetary Health Diet ist ein Speiseplan für eine gesunde, umwelt- und klimafreundliche Ernährungsweise. Die Idee wird beworben von der Eat Lancet Commission, einer Vereinigung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, unter anderem vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das Ziel, eine wissenschaftliche Grundlage zu schaffen für eine weltweite Ernährungswende. Dabei geht es um eine gesunde Ernährung, die gleichzeitig die Artenvielfalt erhält, den Wasserverbrauch reduziert und die CO2-Emissionen senkt. Dabei ist die Planetary Health Diet keine strikte Diät, eher ein flexibles Modell, gut für Flexitarier. Also für jene, die viel auf pflanzliche Ernährung achten, aber nicht vollständig auf Fleisch verzichten wollen. Zu mehr Obst und Gemüse und Vollkornprodukten gehören auch geringe Mengen Fisch und Geflügel. Rotes Fleisch, zum Beispiel Rindfleisch, sollte aber eine untergeordnete Rolle spielen, genauso wie Zucker. Das Umweltbundesamt hat mal für eine durchschnittliche Deutsche ausgerechnet, was das bedeuten würde. 40% mehr Gemüse, fast 10-mal so viele Hülsenfrüchte, 5-mal so viele Nüsse und dafür 70% weniger Fleisch. Wie geht denn die Unimensa in Oldenburg mit dem Thema Fleisch um, Claudia?
Am Standort Uhlhornsweg, wo ich war, da standen auch Fleisch und Fisch auf dem Speiseplan. Aber Mensaleiter Marc Parkmann und sein Team haben da klare Kriterien, wie er mir erzählt hat.
Legen Sie denn auch Wert darauf, wo das Fleisch genau herkommt?
Generell ja, bei Geflügel ist es etwas schwierig. Ansonsten Rind, Schwein, Lamm kriegen wir ausschließlich aus artgerechter Tierhaltung.
Die Mensa arbeitet mit Neulandbetrieben zusammen, ein landwirtschaftlicher Fachverband, der sich nach eigenen Angaben für eine tiergerechte und umweltschonende Nutztierhaltung einsetzt. Das heißt zum Beispiel, dass die Schweine oder Rinder mehr Platz im Stall haben als gesetzlich vorgeschrieben und dass die Tiere ausschließlich heimisches Futter kriegen. Also Sojaimporte aus Übersee sind tabu. Auch damit werden ja Treibhausgase eingespart, weil der Transport wegfällt und kein Soja eingekauft wird, für dessen Anbau Regenwald abgeholzt wurde. Ebenfalls ein wichtiger CO2-Speicher, wie wir wissen.
Und wieso ist das jetzt bei Geflügel schwierig?
Weil die Hühnerbrust auf deinem Teller am Ende vielleicht sehr viel kleiner ist als die auf meinem Teller.
Was? Das geht natürlich nicht, Claudia.
Also von mir aus schon. Aber mal ernsthaft. Gerade kleinere Bio-Geflügelzüchter können wohl jedenfalls für Großküchen nicht verlässlich gleich große Stücke liefern. Und das macht es am Ende schwierig bei der Essensausgabe und beim Verkauf. Und deswegen greift Parkmann dann noch auf Geflügelfleisch aus konventioneller Haltung zurück.
Und was ist mit den Neulandbetrieben, die jetzt das Rind- und Schweinefleisch liefern? Sind das denn Biobetriebe?
Nein, Neulandbetriebe unterliegen nicht den Kriterien für einen Biobetrieb. Es sind also keine Biobetriebe. Die Neulandhöfe haben sich vielmehr strenge Regeln gegeben für eine artgerechte Tierhaltung. Dazu gehört, dass die Tiere Futter aus der Region bekommen. Das muss aber nicht ökologisch angebaut sein. Darin besteht der Unterschied zu Biobetrieben. Und in diesem Fall kommt das Fleisch für die Unimensa aus Nordrhein-Westfalen, also nicht ganz aus der Nähe. Und damit wird deutlich, Ernährung und Klimaschutz, das ist auch immer eine Abwägungssache, gerade für eine Großküche.
Wir wollen möglichst bio, wir wollen möglichst regional, wir wollen möglichst artgerecht. Und jetzt muss man immer gucken, bei den einzelnen Sachen, wo lege ich die Priorität. Wir haben halt leider nicht Neuland hier um die Ecke mit dieser entsprechend artgerechten Tierhaltung. Also müssen wir in dem Fall etwas längere Lieferwege in Kauf nehmen. Dafür kommen die nur einmal die Woche. Das ist möglich. Da können wir unseren Speiseplan und so weiter anpassen. Bei anderen Sachen sagen wir dann, okay, Bio hat Priorität oder Regionalität hat Priorität. Wir versuchen bestmöglich nachhaltig zu arbeiten.
Stichwort Bio. Wie sieht es denn eigentlich mit der Klimabilanz von Bioprodukten aus? Vor allem, wenn sie von weit her kommen und in Plastik verpackt sind.
Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Wir haben ja schon über die Klimabelastung von Fleischkonsum gesprochen. Dieser Punkt ist relativ eindeutig. Nicht ganz so eindeutig ist die Bewertung bei Bio-Obst und Gemüse. Das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg hat vor ein paar Jahren die ökologischen Fußabdrücke von Lebensmitteln untersucht. Dabei sind genau die Punkte, die du angesprochen hast, ganz wichtig. Denn wenn man zum Beispiel Äpfel oder Pfirsiche frisch erntet, dann gibt es kaum ein klimafreundlicheres Obst im Supermarkt, besagt die Studie. Allerdings, als Neuseeland-Apfel und Dosenpfirsich schneiden sie in der Bilanz schlecht ab. Sprich, Transport und Verpackung sind entscheidend bei der Klimabilanz.
Und wie entscheidend ist dabei jetzt Bio?
Die untersuchten Bio-Lebensmittel schneiden nicht unbedingt besser ab bei der CO2-Bilanz. Das zeigt sich bei Gemüse, aber vor allem bei Fleisch, Milch und Eiern ist das laut Studie der Fall. Das liegt daran, dass Biobetriebe im Vergleich zu konventionell wirtschaftenden Betrieben geringere Erträge haben und deswegen für ihre Produkte mehr Fläche benötigen. Und wenn mehr Fläche bei der Untersuchung angesetzt wird, dann kommen bei der Berechnung am Ende auch etwas höhere CO2-Emissionen raus. Allerdings wird das an anderer Stelle auch wieder wettgemacht.
Wettgemacht? Wie das?
Biolandwirte setzen keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel ein. Der Boden wird nachhaltiger bewirtschaftet und das ist wiederum gut für die Artenvielfalt, besagt die Studie.
Heißt also, bei der Ernährung ist es wichtig, nicht nur auf die CO2-Bilanz zu schauen. Das willst du mir sagen?
So jedenfalls argumentieren die Forschenden. Der alleinige Blick auf die CO2-Emissionen könne die ökologische Gesamtbilanz stark verfälschen, heißt es. Das Umweltbundesamt bringt es übrigens auf diese Formel. Weniger tierische Produkte, mehr Bio, das ist auch gut fürs Klima.
Okay, ich merke mir, Bio ist so oder so wichtig. Wie hoch ist denn der Bio-Anteil in der Mensa in Oldenburg, wo du warst, Claudia?
Der liegt derzeit bei 25%. Die Mensa strebt aber einen Anteil von 30% an.
Oh, das passt ja. Das ist doch auch das Ziel der Bundesregierung, den Bio-Anteil in der Landwirtschaft in Deutschland bis 2030 auf 30% der Anbaufläche zu erhöhen. Noch liegt er allerdings bei ungefähr 10%. Da ist also noch ordentlich Luft nach oben. Und hier kommen dann die Kantinen ins Spiel. Denn um die Nachfrage zu steigern und damit den Anbau, will das Bundeslandwirtschaftsministerium auch mehr Bio in der Außerhausverpflegung unterstützen. Unter anderem gibt es dafür ein neues Label, mit dem dann auch Kantinen werben können. Ein Label nämlich in Gold, Silber oder Bronze, damit Gäste auf einen Blick erkennen können, wie hoch der Bio-Anteil der Lebensmittel ist. Und das Ganze soll dann natürlich auch kontrolliert werden. Dazu gibt es seit dem vergangenen Herbst eine neue Verordnung. Macht die Oldenburger Unimensa da auch schon mit?
Na, die erreicht zumindest mit ihrem Bio-Anteil zurzeit den Bronzestandard. Ob sie aber damit werben wird, ist noch nicht geklärt. Das muss intern erst einmal besprochen werden.
Insgesamt ist die Nachfrage nach Bio in Kantinen laut Ministerium noch sehr gering. Oldenburg ist da also schon weiter als andere.
Und der Mensa-Chef Parkmann ist grundsätzlich sehr engagiert, aber er kann auch mal pragmatisch sein, sagt er.
Wenn ich alles gesund mache und stelle irgendwo eine Schale Pommes hin, dann wird die halt gerne genommen. Ich finde es auch in Ordnung. Also solange man abwechslungsreich ist, glaube ich, ist das gut.
Sehr sympathisch. Ich liebe Pommes. Aber nochmal zurück zum Klimaschutz. Gibt es eigentlich so etwas wie einen Klima-Nutri-Score? Also etwas, wo ich sofort erkennen kann, wie gut oder wie schlecht mein Kantinengericht fürs Klima ist?
In Oldenburg nicht, jedenfalls noch nicht. Aber die Unimensa zum Beispiel in Osnabrück, die hat tatsächlich einen sogenannten Klimateller. Und das bedeutet, dass für ein Gericht die CO2-Bilanz angegeben wird. Allerdings nur für Hauptgerichte und nur für die Zutaten auf dem Teller. Die Zubereitung, also der Energieverbrauch durch Kochen zum Beispiel, der ist da nicht mit einberechnet.
Das ist dann ja aber ein bisschen unvollständig. Du hast es ja schon beschrieben, in der Küche dampft und zischt es. Sprich, da sind viele Geräte im Einsatz, die auch einen hohen Energieverbrauch haben.
Ja, gut, dass du das ansprichst. Es ist nämlich so, in der Großküche sind einige sogenannte Multifunktionsgeräte im Einsatz. Die heizen zum Beispiel schnell hoch. Die Garzeit wird damit verkürzt, was sich positiv auf die Energiebilanz auswirkt. Dann stehen in der Küche einige riesige Kühlschränke. Parkmann nennt sie deshalb auch Kühlhäuser. Da passt so viel rein, wie für den Tag gebraucht wird. Und im Keller sind dann nochmal große Kühlräume für den längerfristigen Vorrat. Diese ganze Kühlung frisst natürlich auch Energie, genauso wie die Spülmaschine. Parkmann hat mir gesagt, dass sie darauf achten, dass die Geräte ausgeschaltet sind, wenn sie nicht gebraucht werden, und dass sie nicht die ganze Zeit das Licht brennen lassen in den Räumen. Das sind so kleine Maßnahmen.
Ja, schon. Nach dem ganz großen Wurf hört sich das jetzt aber noch nicht an.
Das stimmt. Nach unserem Rundgang durch die Küche habe ich mich noch mit dem Leiter der Hochschulgastronomie, mit Christian Finz, verabredet und ihn in seinem Büro getroffen. Und er hat mir von einem Projekt von der Uni Oldenburg berichtet, an dem auch das Studierendenwerk mitgearbeitet hat.
Studierende von der Universität Oldenburg haben den CO2-Abdruck von zwei unserer Mensen für ein Jahr berechnet. Das war insofern hochspannend, weil wir natürlich eine Vorstellung hatten, wo liegt denn die Hauptbelastung? Dann hätten wir auf jeden Fall natürlich gesagt, die Lebensmittelerzeugung selbst und die Beschaffung der Lebensmittel, also Transportwege. Das waren Dinge, die waren uns sofort klar. Was wir aber da nochmal ganz deutlich in Zahlen gesehen haben, waren, dass eigentlich dieser Bereich Lebensmittel ungefähr nur ein Drittel unserer CO2-Belastung ist. Die anderen beiden Drittel sind einmal Energiebedarf und Kältemittel.
Ich habe mir diese Untersuchung mal angeschaut. Tatsächlich ist die Kühlung innerhalb der Hochschulgastronomie mit klimaschädlichen Kältemitteln der größte Brocken mit 40%. Danach folgt der Energiebedarf und dann der Lebensmitteleinkauf, vor allem von Fleisch. Und jetzt will man an das ganze Thema ran. Dazu gehört auch, sich noch mehr dem Bereich Energie zu widmen, sagt Christian Finz.
Energie, Wasser, Chemie, also Chemie zum Beispiel für, wir müssen ja alle Dinge reinigen, das ganze Geschirr muss gespült werden und da haben wir natürlich einen enormen Chemiebedarf. Und da sind wir gerade im Hintergrund ganz stark bei, einfach die ganze Küchentechnik zu erneuern und um da eben die ja, Ersparnisse von moderner Technik zu nutzen. Das sind so, ja, man sagt so bis ungefähr 25%, also über den Daumen, die man durch den Einsatz neuer Technik auch einfach sparen kann.
Geplant ist zum Beispiel demnächst eine neue Spülmaschine an einem der Mensa-Standorte zu installieren. Mit der können Sie dort fast die Hälfte an Wasser einsparen.
Wir reden von 300 Liter die Stunde auf 150 Liter die Stunde Wasserbedarf, mal so ganz grob, die wir da reduzieren. Das sind schon Mengen.
Das sind Mengen auf jeden Fall. Neue moderne Technik, aber das kostet natürlich auch. Und das Geld, das muss ja irgendwo herkommen. Besteht da dann nicht die Gefahr, dass das Mensa-Essen teurer wird, Claudia?
Ganz wichtiges Thema. Die Hochschulen werden ja zu einem großen Teil von der öffentlichen Hand, also von den Bundesländern finanziert. Und da wird man sicher in Verhandlungen treten müssen, wenn es um Investitionen in mehr Nachhaltigkeit geht. Christian Finz jedenfalls, der hatte eine ganz klare Haltung.
Das ist aber eine Sache, die irgendwie finanziert werden muss und das kann nicht über die Essen der Studenten laufen. Gerade im Studium ist das Portemonnaie ja mitunter begrenzt. Und dann ist es auch wichtig, dass das Essen bezahlbar bleibt, damit man nach Möglichkeit vielleicht auch mehrmals oder sogar täglich hier in die Mensa essen kommen kann.
Wie teuer oder wie günstig ist das Essen in der Mensa in Oldenburg aktuell denn eigentlich? Also was sagen die Studierenden?
Na, diejenigen, die ich getroffen habe, die waren zufrieden. Die Kosten für ein Hauptgericht liegen zwischen 2 und etwa 4 Euro.
2 Euro, das ist aber wirklich günstig.
Na, dazu muss ich noch von einer Besonderheit erzählen. Es gibt jeden Tag das sogenannte Niedersachsen-Menü auf dem Speiseplan. Ein vegetarisches oder veganes Gericht vom Land extra bezuschusst. Ein gutes Angebot findet jedenfalls diese Studentin.
Das bedeutet, ich habe jetzt halt eine große Vielfalt auf dem Tablett und nur 2 Euro für mein Essen insgesamt bezahlt. Das war dann heute eben der Hanfbratling. Sehr lecker.
Der Hanfbratling, da haben wir ihn wieder.
Ja, aber du erinnerst dich vielleicht, auch Nudeln mit Ei und Gemüse standen auf dem Speiseplan. Außerdem Putengeschnetzeltes. Lecker, günstig, zum Teil aus der Region. Das haben viele Studis gelobt.
Ich finde auch cool, dass man in der Mensa hier merkt, dass sie auf Regionalität und Saisonalität achten. Also ich habe eben im Winter dann doch mehr Grünkohl. Und wenn Rhabarberzeit ist, dann gibt es super viel Rhabarberkompott.
Letztendlich verzichten, glaube ich, sehr viele Studierende hier schon größtenteils auf Fleisch. Aber wenn es dann mal irgendwie ein gutes Angebot gibt, dann kann man das hier dann, glaube ich, auch mit gutem Gewissen dann auch mal annehmen.
Hier wird alles wieder verarbeitet. Es gibt auch immer diese Limited Edition quasi. Das ist dann vom Vortag einfach. dass das halt auch noch aufgegessen wird.
Limited Edition?
Das heißt, dass übrig gebliebenes Essen am Tag darauf zum halben Preis verkauft wird.
Da kommen wir ja noch zu einem wichtigen Punkt fürs Klima, nämlich Lebensmittelverschwendung. In der Landwirtschaft, im Handel, aber auch bei uns Verbrauchern. All das zusammengenommen, da werden Lebensmittel weggeschmissen, deren Produktion bis zu 10% der weltweiten Treibhausgasemissionen verursacht hat. Und das dann einfach für die Tonne. Das ist mehr, als vom Flugverkehr verursacht wird.
Ein großer Teil davon landet tatsächlich bei Privathaushalten in der Tonne. Aber auch schon in der landwirtschaftlichen Produktion wird viel aussortiert. Unter anderem ist das Problem, dass es viele Tonnen Obst und Gemüse gar nicht erst in den Handel schaffen, wegen ästhetischer Mängel.
Ja, schreckliche Verschwendung, einfach weil uns eine krumme Karotte stören könnte. Aber wie schafft es die Oldenburger Unikantine denn, dass diese Limited Edition nicht nach aufgewärmtem Brei von gestern schmeckt, Claudia?
Indem vormittags nicht gleich alles fertig gekocht wird, sondern immer nach und nach. Also es wird vorgegart, dann nach Bedarf fertig gekocht und an die Essensausgabe geliefert. Und später, zum Ende der Mittagszeit hin, werden schrittweise immer weniger Portionen ausgegeben. Und damit versuchen sie nur so viel anzubieten, wie auch gekauft wird.
Und das klappt auch?
Offensichtlich ganz gut. Die Verschwendung hält sich sehr in Grenzen. Insgesamt, schätzt Mensa-Leiter Parkmann, landen 2-3% im Müll. Auch weil Studierende Essen mitnehmen können in wiederverwendbaren Schüsseln. Auch das sorgt für weniger Abfälle.
Claudia, jetzt haben wir super viel gelernt über gesunde und klimafreundliche Ernährung. Und über den doch recht großen Unterschied, den Hunderte von Kantinen in Deutschland machen könnten. Es gilt weniger tierische Produkte, vor allem Fleisch und Fisch, mehr Regionales und Saisonales und, was ich mir gemerkt habe, am besten frisch statt aus der Dose.
Ja, und das ist nicht nur klimafreundlicher, sondern auch gesünder. Und es ist ein ziemlich kostengünstiger Weg, CO2-Emissionen einzusparen, im Vergleich zum Beispiel zur Umrüstung eines Stahlwerks auf Wasserstoff.
Selbst dann noch, wenn Großküchen ein paar Stromfresser austauschen müssen. Bleibt allerdings die Frage, wie kriegen wir so eine Kantinenrevolution bundesweit im großen Stil umgesetzt? Und dazu habe ich mit Ulrike Ahrens-Acevedo von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg telefoniert. Sie beschäftigt sich als Professorin für Ökotrophologie, also Ernährungswissenschaften, seit Jahren mit diesem Thema und hat jetzt für das Bundeslandwirtschaftsministerium eine groß angelegte Befragung durchgeführt. Das Ziel, herauszufinden, wie weit Unis, Schulen, Kitas in ihren Mensen bereits sind und was es noch braucht. Der vollständige Bericht, der erscheint zwar erst Ende November, aber mit uns hat sie netterweise schon mal über die ersten Ergebnisse gesprochen. Und siehe da, die Mensen und Cafeterien von Hochschulen, die sind insgesamt schon sehr weit. Wer noch etwas hinterherhängt, das sind Kitas und vor allem Schulen, sagt Ahrens-Acevedo.
Wenn man nur mal die Frage stellt, wie weit haben Sie schon Erfahrungen, beziehungsweise inwieweit haben Sie schon pflanzenbetonte Verpflegung umgesetzt, dann kann man feststellen, dass bei den Kita-Trägern 35% der Befragten sagen, ja, wir haben das schon gemacht. Bei den Schulträgern sind es nur 25%, die dies angegeben haben. Und bei der Hochschulgastronomie sind es 85%.
Und ein Grund dafür, dass Schulen zum Beispiel hinterherhängen, das sei, dass die Schulen befürchten, eine pflanzenbetonte Ernährung käme bei Schülerinnen und Schülern nicht gut an. Nach dem Motto, Kinder hassen Spinat, das weiß man doch. Das sei aber nicht der einzige Grund, warum gesundes und klimafreundliches Essen in Schulen und Kitas noch nicht so verbreitet ist wie an den Hochschulen. Viele wüssten einfach nicht, wie sie an das Thema herangehen sollen. Etwa an die Beschaffung. Denn in Schulen und Kitas wird oft nicht vor Ort gekocht, sondern das Essen aus Großküchen angeliefert. Dass der Speiseplan pflanzenbasiert sein soll, müsste da am besten schon in die Ausschreibung, sagt Ahrens-Acevedo. Generell bräuchte es mehr Weiterbildung und Beratung. Für Küchenpersonal, aber auch für Entscheider. Viele hätten sich das in der Befragung auch explizit gewünscht. An diesem Thema sei die Politik aber schon dran.
Wie macht sie das? Sie macht es schon seit einiger Zeit. Und zwar ist in den Ländern, und Kita und Schulen sind Ländersache, sind Vernetzungsstellen aufgebaut worden. Also Vernetzungsstellen für Kita und Schulverpflegung. Hier sind eine ganze Reihe von ausgebildeten Personen, die die Schulen und die Kitas dabei unterstützen, die DGE-Qualitätsstandards für die Verpflegung umzusetzen.
DGE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die eben auch eine pflanzenbetonte Ernährung empfiehlt. Und solche Vernetzungsstellen, die ihr Wissen darüber weitergeben, die gibt es inzwischen auch schon für Seniorenheime. Das wird also durchaus auch weitergedacht. Was sich auch viele Kantinenbeauftragte, so nenne ich das jetzt mal, in der Befragung gewünscht haben, dass der Staat Bio-Lebensmittel fördern soll, damit sie ausreichend in der Region verfügbar sind und günstiger werden.
Susanne, da spielen die Kantinen den Ball sozusagen ans Landwirtschaftsministerium zurück, das ja hofft, durch die Kantinen die Nachfrage und damit den Anbau zu steigern.
Ganz genau. Und beim Thema Kosten, da hat Ulrike Ahrens-Acevedo auch noch einen Wunsch an die Politik.
Was man andenken könnte, zumindest ist das etwas, was ich selbst auch über viele Jahre gefordert habe, ist eine beitragsfreie Kita- und Schulverpflegung, weil man dann diese ganzen Diskussionen zum Thema, es ist zu teuer, das kann nicht geleistet werden, es ist nicht bezahlbar für die Eltern etc., umgeht einerseits, andererseits eben aber auch dann sicherstellt, dass viel mehr Kinder, als es bisher der Fall ist, an der Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen. Das wäre für mich eine der überfälligen Forderungen.
Das hat übrigens auch der Bürgerrat Ernährung im Wandel gerade gefordert. Ein Gremium, das sich mehrere Monate mit dem Thema gesunde Ernährung für Mensch und Umwelt beschäftigt hat. Man darf also gespannt sein, wie das Landwirtschaftsministerium auf die Ergebnisse der Befragung und die Empfehlungen reagiert.
Wenn es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr das natürlich bei uns. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch Danke zu sagen. Danke, Claudia, dass du für uns um 7 Uhr morgens an der Laderampe standest. Und natürlich auch danke, dass du dich zwischen zischenden Töpfen und dampfenden Pfannen in der Küche durchgeschlagen hast.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Und danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert Mission Klima doch gern. Dann freuen wir uns und ihr verpasst keine Folge mehr. In 2 Wochen gibt's bei Mission Klima was Besonderes. Wir gehen raus aus dem Studio und melden uns vom Be Future Festival in Bonn. Das ist ein Festival für Journalismus, der sich auf Lösungen konzentriert. Viele Lösungen sind ja längst da, das wisst ihr. Aber wie schaffen wir es als Gesellschaft, auch offen für die notwendigen Veränderungen zu sein? Das besprechen wir mit der Transformationsforscherin und Bestseller-Autorin Maja Göpel. Und wir fragen unsere ARD-Korrespondentin für Dänemark, was unsere Nachbarn eigentlich anders machen und was wir uns da vielleicht abschauen können. Ein Live-Podcast. Das wird auch für uns super spannend. Wir freuen uns schon sehr. Hört gerne zu. Und für die Zwischenzeit haben wir natürlich auch noch einen Tipp für euch. Falls in eurer Kantine nämlich noch nicht so vorbildlich gekocht wird wie in unserem Beispiel, dann kocht ihr vielleicht lieber selbst. Und die Ernährungsdocs, die können euch sagen, wie es gesund und auch lecker wird. Die ErnährungsmedizinerInnen sprechen im Podcast darüber, wie man mit der richtigen Ernährung sogar Krankheiten in den Griff bekommt. Und am Ende jeder Folge gibt es Rezepte für leckere Gerichte, die man auch oft gut mit zur Arbeit nehmen kann. Hört unbedingt mal rein. Die Ernährungsdocs findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Einen Link packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.